Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Außenminister Radosław Sikorski hat russische Drohungen gegen Ziele in Kiew scharf verurteilt. Wir akzeptieren keinen solchen Druck und keine derartige Einschüchterung, sagte Sikorski. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Im Infoteil geht es heute außerdem um die Finanzierung der polnischen Wissenschaft und den Protest polnischer Wissenschaftler. Russland verschärft unterdessen den Ton gegenüber den baltischen Staaten und macht Estland, Lettland und Litauen inzwischen offen mitverantwortlich für ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet. Welche Strategie verfolgt der Kreml mit dieser neuen Propagandaoffensive? Darüber sprechen wir heute mit Christa Maria Lebe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Und wir werfen einen Blick in unser Archiv. In einer Sendung aus dem Jahr 1956 wird der polnische Schriftsteller Adolf Rudnicki als Schriftsteller des nationalen Gewissens bezeichnet und mit Thomas Mann verglichen. Zuerst die Nachrichten mit Joachim Czecierski.
Außenminister Radosław Sikorski hat russische Drohungen gegen Ziele in Kiew scharf verurteilt. Wir akzeptieren keinen solchen Druck und keine derartige Einschüchterung, sagte Sikorski dem Sender Polsat News am Mittwoch. Hintergrund sind massive russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei mehrere Menschen getötet und zahlreiche Zivilisten verletzt. Zuvor hatte das russische Außenministerium erklärt, die Armee werde gezielte Angriffe auf militärische Einrichtungen in Kiew durchführen und ausländische Diplomaten sowie Zivilisten zum Verlassen der Stadt aufgefordert. Das polnische Außenministerium bestellte daraufhin den russischen Botschafter in Warschau ein. Sikorski erklärte, dem Diplomaten sei mitgeteilt worden, dass Drohungen gegen eindeutig zivile Ziele wie Regierungsgebäude oder diplomatische Vertretungen inakzeptabel seien. Nach Einschätzung des Ministers versucht Russland nicht nur die ukrainische Bevölkerung und Regierung einzuschüchtern, sondern auch ausländische Staatsbürger und diplomatische Vertretungen. Zugleich betonte Sikorski, dass Polen seine diplomatische Präsenz in Kiew weiterhin aufrechterhalte. In Polen zeichnet sich ein Konflikt um die geplante Einführung eingetragener Partnerschaften ab. Der Chef des Präsidialamtes, Paweł Szefernaker, erklärte, Präsident Karol Nawrocki werde einer Legalisierung solcher Partnerschaften nicht zustimmen. Im Parlament wird heute über Gesetzentwürfe der Regierung beraten, die den rechtlichen Status unverheirateter Paare regeln sollen. Nach Ansicht des Präsidialamtes würden die geplanten Vorschriften eingetragene Partnerschaften faktisch mit der Ehe gleichstellen. Dies werde der Präsident auf keinen Fall unterstützen, so der Minister. Im Zusammenhang mit einer Serie falscher Notrufe und Bombendrohungen in Polen sind 3 Menschen festgenommen worden. Gegen eine Person sei bereits Untersuchungshaft angeordnet worden, sagte der Innenminister am Mittwoch. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Männer Anfang 20, die bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten seien. Die Ermittlungen betreffen eine Reihe falscher Alarmmeldungen, die in den vergangenen Wochen Polizeieinsätze bei Politikern und Medienvertretern ausgelöst hatten. Besonders große Aufmerksamkeit erregte ein Vorfall in Danzig, bei dem Einsatzkräfte nach einem mutmaßlichen Notruf gewaltsam in die Wohnung der Mutter des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki eindrangen. Der Alarm stellte sich später als falsch heraus. Die Opposition kritisierte das Vorgehen der Sicherheitsbehörden und warf der Regierung Versäumnisse vor. Nach Angaben des Innenministeriums kam es allein zwischen dem 10. und 15. Mai zu 12 Polizeieinsätzen wegen angeblicher Bombendrohungen. Polen und Großbritannien wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung weiter ausbauen. Ministerpräsident Donald Tusk kündigte an, dass beide Länder heute einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen werden. Ein Schwerpunkt der Vereinbarung soll auf Cybersicherheit liegen. Tusk erklärte, seine Regierung verfolge das Ziel, die Zusammenarbeit mit jenen Staaten zu vertiefen, die bereit seien, die Sicherheit Europas konkret zu stärken. Bereits im vergangenen Jahr hatte Polen ein ähnliches Abkommen mit Frankreich geschlossen. Großbritannien sei nun ein weiterer wichtiger Partner in diesem Bereich. Der Vertrag soll heute in London unterzeichnet werden. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim Czecierski. Die Finanzierung der polnischen Wissenschaft ist eines der Themen der heutigen Presseschau mit Adam Deniso.
Die NATO und vor allem die Nuklearmächte sollten viel entschiedener auf die neuesten russischen Drohungen gegenüber Kiew reagieren, schreibt Ruslan Schoschin in seinem Kommentar für die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Zu Beginn des Jahres 2022, erinnert Schoschin, habe sich die Welt die Frage gestellt, ob es zu einem großen Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen werde. Mehr als 4 Jahre nach Beginn des vollumfänglichen Krieges kündige Russland nun systematische und konsequente Schläge gegen militärische Objekte und Entscheidungszentren in Kiew an. Moskau verschicke entsprechende Mitteilungen an alle Länder mit Botschaften in der ukrainischen Hauptstadt und rufe Ausländer auf, die Stadt zu verlassen. Die zentrale Frage lautet nun, ob Russland Kiew mit einer taktischen Atomwaffe treffen könne, schreibt Schoschin. Mit Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern lasse sich weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft noch überraschen. Der Autor verweist auf den stellvertretenden Kommandeur der ukrainischen Luftstreitkräfte, Oberst Pavlo Jelizarov, der gegen bei der Ukrainska Pravda gewarnt habe, die ausländischen Partner Kiews müssten ihre Reaktion auf einen möglichen Einsatz einer solchen Waffe schon jetzt klar bestimmen. Wenn sie erst später beginnen, eine Entscheidung zu treffen, wird es bereits zu spät sein, wird Jelizarov zitiert. Der Krieg, lesen wir weiter, laufe nicht nach Putins Plan. Ukrainische Drohnen zerstörten in Russland nicht nur Raffinerien, sondern entblößten auch Putins Hilflosigkeit. Selbst regierungsnahe Zentren verzeichneten einen Rückgang der Zustimmung zum Präsidenten, die Unzufriedenheit unter den Eliten wachse und die Kriegskosten belasteten den Haushalt. In naher Zukunft könne Putin vor dem Dilemma stehen, den Krieg auf den gegenwärtigen Positionen zu beenden oder den Stillstand mit einer tödlichen Waffe zu durchbrechen und dabei, wie einer seiner Vorgänger, dem Westen zu drohen, indem er mit dem Schuh auf das Pult schlägt. Mit den russisch-belarussischen Atomübungen und den demonstrativen Schlägen mit Oreschnik-Raketen teste Russland die Reaktionen des Westens. Ob man wohl eine deutliche und eindeutige Antwort der Atommächte erleben werde, fragt Ruslan Schoschin in der Rzeczpospolita. Die linksliberale Gazeta Wyborcza widmet sich in der heutigen Ausgabe indes ausführlich dem Wissenschaftlerprotest. In seinem Gastbeitrag für das Blatt argumentiert Professor Piotr Sankowski, Informatiker, Physiker und Direktor des Forschungsinstituts IDEARS, dass die Finanzierung der Wissenschaft als Versicherungspolice für das polnische Bruttoinlandsprodukt verstanden werden müsse. Seit Jahren, so der Professor, erreichten ihn Briefe polnischer Wissenschaftler mit immer derselben Frage, ausreisen oder nicht. Er verstehe diejenigen gut, die Polen verließen, denn die Chancen junger Forscher im Land seien mit jenen im Westen nicht zu vergleichen. Dies sei kein Vorwurf an die aktuelle oder die vorherige Regierung. Seit Beginn der Systemtransformation 1989 habe man nicht an die Entwicklung einer wissensbasierten Wirtschaft gedacht. Zur Erinnerung, 2005 hätten die Mittel für die Wissenschaft 1,27% des Bruttoinlandsprodukts betragen, im jüngsten Haushalt nur noch 1,02%, der geringste Anteil im 21. Jahrhundert. Alles zerschlage sich an der Bürokratie, lesen wir. Innovative Forschung bestehe aus mehrjährigen Projekten mit hohem Risiko eines Fehlschlags, während die Verwaltung auf schnelle Effekte setze. Das Einwerben von Fördergeldern im Dickicht ständig wechselnder Anforderungen sei faktisch zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Statt schwierige Forschungsprobleme zu lösen, teste man unentwegt die eigene Kreativität, etwa bei der Frage, wie ein Antrag zu formulieren sei, damit ihn die staatlichen Förderagenturen akzeptierten. Eine gewisse Hoffnung sei das Programm Innovate Poland nach dem Vorbild des französischen Plans TIBI, das öffentliches Kapital, unter anderem von der staatlichen Förderbank BGK, mit privatem Kapital verbinde, um innovative polnische Technologieunternehmen zu finanzieren. Sankowski führt das Beispiel von ChatGPT an. Hinter dem Projekt von OpenAI hätten in erheblichem Maße Polen gestanden. Er nennt unter anderem Wojciech Zaremba, Jakub Pachocki und Aleksander Mądry. Polen habe geniale Informatiker hervorgebracht, doch die Effekte ihrer Arbeit habe das Silicon Valley abgeschöpft, da sie im Land weder auf entsprechende Gehälter noch auf die nötige Rechenleistung hätten zählen können. Polnisches Talent verändere die Welt, nur würden die Gewinne in den US-Haushalt fließen. Immerhin kehrten inzwischen einige zurück, etwa an Sankowskis eigenes Institut, was beweise, dass sich der Brain Drain stoppen lasse, sofern man den Forschern ein angemessenes Umfeld biete. Das Entwicklungsmodell als billige Werkbank Europas erschöpfe sich gerade vor unseren Augen, warnt der Autor. Beginne Polen nicht, eigenes geistiges Eigentum zu schaffen, werde das Wirtschaftswachstum abbremsen, so Professor Piotr Sankowski in der Gazeta Wyborcza und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam Denizo. Die Presseschau zum Nachlesen finden Sie auch wie immer auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Russland verschärft den Ton gegenüber den baltischen Staaten und macht Estland, Lettland und Litauen inzwischen offen mitverantwortlich für ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet. In Moskau ist von angeblicher Unterstützung, logistischer Hilfe und sogar einer direkten Beteiligung der NATO die Rede. Die Regierungen im Baltikum weisen diese Vorwürfe entschieden zurück und warnen vor einer gezielten Einschüchterungskampagne des Kremls. Darüber sprechen Jakub Kukla und Christa Maria Lebe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft.
Zwischen Russland und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben sich die Spannungen verschärft. Auslöser waren die schmerzhaften ukrainischen Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands. Moskau gab den Balten eine Mitschuld. Wie ernst sind oder wie ernst könnten diese Drohungen sein?
Experten aus dem Baltikum haben gesagt, dass sich die Gefahrenlage für die baltischen Länder nicht wesentlich verändert hat. Aber was sich verändert hat, ist die kognitive Kriegsführung, also dass der Informationsraum jetzt wieder stärker von Russland genutzt wird, um eben Angst und Angst auch im Westen zu verursachen, um die Unterstützung der Ukraine zu untergraben. Vor allem jetzt, wo es halt etwas schlechter für Russland läuft, möchte man davon ablenken und dadurch eben durch Drohungen gegenüber Litauen, Drohungen gegenüber Estland und Lettland davon eben ablenken, dass der Krieg für Russland im Moment nicht besonders gut läuft. Man muss die Drohungen immer in Relation sehen zu der sowieso bestehenden Gefahrenlage. Aber dennoch ist es natürlich für die lokale Bevölkerung schwierig, wenn es diese Luftalarme gibt, wenn es eben auch die Drohneneinschläge gibt. Aber da muss man eben unterscheiden zwischen dem, was Russland sagt und was die Realität ist. Und die Realität ist eben, dass die Drohneneinschläge auch von ukrainischen Drohnen ja nur passieren, weil Russland diesen Krieg führt und Russland die ukrainischen Drohnen jammt. Und es zeigt allerdings, dass dieser Krieg, je länger er auch geht, trotzdem natürlich auch mehr und mehr Länder direkt beeinflusst. Polen kennt das ja schon mit Drohnen, die auch in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Aber das betrifft jetzt im Moment gerade vor allem auch die baltischen Staaten.
Die russische Führung meinte, selbst die NATO-Mitgliedschaft werde Lettland nicht vor Vergeltung schützen. Glauben Sie, daraus könnte eine reale Gefahr für Lettland oder für andere baltische Staaten resultieren?
Die Gefahr besteht insgesamt, dass Russland früher oder später den Zusammenhalt in der NATO testen würde. Im Moment sieht man diese Chance als nicht besonders realistisch an. Es wird immer wieder im Rahmen der hybriden Kriegsführung Vorstöße geben, um eben die Reaktion der NATO zu sehen, wie im letzten Herbst in Polen beispielsweise, als ca. 20 Drohnen in den Luftraum eingedrungen sind. Aber einen, sag ich mal, konventionellen Angriff ist derzeit nicht zu erwarten. Und diese verschiedenen Nadelstiche, die passieren ja sowieso. Die sind ja Alltag. Die Sabotage ist Alltag. Einzelne Drohnen, die sich verirren oder Überflüge, kommen regelmäßig vor. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden, was ist eben die Realität, die wir sowieso beobachten müssen, und was ist die Information, die gezielt vom Kreml gestreut wird, um ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit zu verursachen. Und im Moment sehen wir ganz große Bemühungen von Russland, eben wieder mehr seine Kriegsführung im Informationsraum einzunehmen, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, vor allem im Westen, auch zu ändern, sodass man mehr Angst vor Russland hat und nicht sieht, wie erfolgreich die Ukraine gerade ist.
Beistand und Solidarität kamen unter anderem aus Brüssel. Russlands öffentliche Drohungen gegen unsere baltischen Staaten sind vollkommen inakzeptabel. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Was ist Ihre Intuition, wenn Russland tatsächlich den Zusammenhalt der EU und der NATO-Staaten testen möchte? Was wäre das Ergebnis?
Ja, also hier muss man sich halt weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren. Also was möchte Russland mit diesen Aktionen erreichen oder mit diesen Drohungen erreichen? Es möchte von der Ukraine ablenken, erstens, und es möchte auch die Unterstützung für die Ukraine untergraben. Also dass man mehr in die eigene Verteidigung finanziert, statt die Mittel der Ukraine zukommen zu lassen. Und da muss man eben sehen, die Frontlinie in Europa verläuft gerade in der Ukraine. Diejenigen, die gegen Russland sich verteidigen und auch uns mit verteidigen, das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und von diesen wesentlichen Punkten darf man sich nicht ablenken lassen. Im zweiten Schritt ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man vor allem innerhalb von Europa geschlossen gegenüber Russland auftritt, dass man keine Alleingänge hat, sag ich mal, mit Russland zu kommunizieren oder sich von Russland einschüchtern zu lassen, sondern dass Europa und die EU am stärksten sind, wenn sie gemeinsam auftreten und gemeinsam Kante zeigen gegenüber Russland. Und jetzt vor allem mit dem Regierungswechsel in Ungarn ist man dem ja auch einen Schritt näher gekommen, um einen geschlossenen Auftritt, einen starken geschlossenen Auftritt gegenüber Russland hinzubekommen. Innerhalb der NATO ist das im Moment schwieriger aufgrund der, sag ich mal, angespannten Lage mit der US-Regierung. Aber auch hier ist es wichtig, mit einer Stimme zu sprechen gegenüber dem Aggressor, also gegenüber dem Land, das uns ja tagtäglich bedroht. Und da sind diese Äußerungen auch von Ursula von der Leyen wichtig, dass man, und auch von Kaja Kallas wichtig zu machen, dass man an der Seite der baltischen Länder steht. Aber wir dürfen uns von diesen Drohungen eben nicht maßgeblich leiten und beeinflussen lassen, insofern, dass man sich von der Ukraine ablenken lässt, weil das ist das Ziel von Russland. Wir müssen weiter geschlossen an der Seite der Ukraine stehen.
Sie kennen ganz sicher das Narva-Szenario. Darüber hat unter anderem der deutsche Militärexperte Carlo Masala geschrieben. Plötzlich tauchen in der Grenzstadt Narva anonyme Soldaten auf. Wie würde die NATO reagieren?
Also dieses Szenario ist ja ein fiktives Szenario, aber dennoch ein wichtiges Szenario, das man sich im Kopf behalten muss. Zu diesem Punkt gehören zwei wesentliche Dinge zur Einordnung. Zum einen wird im Buch beschrieben und ähnlich wird es auch von Experten eingeordnet, dass es zu so einem Szenario vor allem erst kommen wird, sobald es einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, weil erst dann wird Russland vermutlich die Ressourcen und die Kapazitäten haben, um einen solchen Vorstoß im Baltikum oder sonst wo zu wagen. Im Moment hat es nicht die Kapazitäten dazu, weil die Ukraine diese Kapazitäten bindet. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass nicht einfach die grünen Männchen, so wie auf der Krim, alleine kommen, sondern sie werden im Rahmen einer Gesamtoffensive, sag ich mal, eingesetzt werden. Und was meine ich damit? Ich meine zum einen eben Hackerangriffe, also dass es auch gleichzeitig Angriffe im Cyberspace geben würde. Das würde alles mit einer Desinformationskampagne begleitet werden. Und gleichzeitig würde es halt ein Vorstoß, sag ich mal, von einzelnen grünen Männchen oder von einzelnen Drohnen geben, wo man halt nicht genau sagen kann, was passiert hier eigentlich. Was nicht passieren wird, ist, dass Russland sich hinstellt und sagt, wir erklären jetzt dem und dem Land den Krieg oder wir erklären der NATO den Krieg oder wir erklären Island den Krieg. Das ist das Unwahrscheinlichste. Russland hat der Ukraine bis heute nicht offiziell den Krieg erklärt. Also was wir immer im Auge behalten müssen, ist, dass Russland in diesem Graubereich der Kriegsführung operiert, weil hier der Westen oder europäische Länder, wie zum Beispiel Deutschland, Schwierigkeiten haben, Antworten zu finden. Weil bei uns gibt es nur eine Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden. Die Rechtslage, wie man sich verteidigen kann, unterscheidet sich hier gravierend. In Friedenszeiten gibt es ganz andere Regeln für Verteidigung als in Kriegszeiten. Und Russland nutzt das aus, weil in Russland gibt es diese Unterscheidung nicht. Man hat diese Kontinuität der langen Linien, dass Krieg eigentlich die ganze Zeit vorbesteht und zwar in verschiedenen Formen. Und das heißt, Russland sieht sich bereits im Krieg mit uns. Es sieht sich nicht nur im Krieg mit der Ukraine, es sieht sich im Krieg auch mit der EU und mit den einzelnen EU-Staaten, vor allem auch, sag ich mal, mit Deutschland und mit Polen und anderen Ländern, die sehr stark an der Seite der Ukraine stehen und die Russland seit vielen Jahren schon mit verschiedenen hybriden Kriegsmaßnahmen angreift. Und hybrider Krieg hat sich so in unseren Alltag eingeschlichen, dass wir angefangen haben zu übersehen, dass es trotzdem dennoch ein Krieg ist, auf dem wir in unserem Rahmen der Rechtsprechung keine Antworten haben. Wir haben auf die Propaganda, die tagtäglich hier verbreitet wird durch Russland, auf die Desinformationsmaßnahmen, auf die Sabotage, Spionage, nur begrenzte Antworten. Weil wir sehen uns nach wie vor im Frieden. Russland sieht sich aber bereits seit langer Zeit im Krieg mit uns. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir uns nicht in erster Linie Angst vor grünen Männchen in Narva haben müssen, sondern wir müssen heute und jetzt Antworten finden, wie wir uns in diesem hybriden Krieg besser schützen können und wie wir abschrecken können und wie wir bessere Antworten darauf finden. Und das ist immer noch ein großes Problem. Wir haben keinen ausreichenden Schutz vor den möglichen Sabotagemaßnahmen, sag ich mal, auf kritische Infrastruktur. Oder wir wissen immer noch nicht, wie wir die Desinformationskampagnen, die kognitive Kriegsführung, die Alltag ist, vor allem rund um Wahlen in Europa, wie wir da unsere Gesellschaften resistenter und resilienter dagegen machen können. Es ist seit mehreren Jahren mehr im Fokus der öffentlichen Debatte geraten, aber das heißt noch nicht, dass wir die richtigen Instrumente dafür gefunden haben. Und deswegen geht es ganz viel auch um diese totale Verteidigung. Also wie können wir gesamtgesellschaftlich uns verteidigen? Nicht nur militärisch, sondern auch gesellschaftlich. Wie können sich Unternehmen schützen? Wie können sich Gemeinden schützen? Und da haben wir viel, viel Raum für Potenzial. Und da rede ich nicht nur über Deutschland, sondern eigentlich über die gesamte EU.
Mit Christa Maria Leber sprach Jakub Kogler. Und nun zu unserem Archivthema. Wir erinnern heute an den polnischen Schriftsteller Adolf Rudnicki. In einer Sendung aus dem Jahr 1956 wird er als Schriftsteller des nationalen Gewissens bezeichnet und mit Thomas Mann verglichen. Rudnicki gehörte zu den wichtigsten literarischen Stimmen des Nachkriegspolens. Seine Werke über Krieg, Holocaust und moralische Verantwortung machten ihn weit über Polen hinaus bekannt. Es liest Witold Grabiański.
Große Schriftsteller aller Völker und aller Zeiten fühlten sich immer irgendwie verantwortlich für die Taten und das moralische Antlitz ihres Volkes. Sie fühlten sich in gewisser Hinsicht als sein Gewissen. Schmerzlich musste sich mit diesem Problem der größte zeitgenössische Dichter des deutschen Volkes, Thomas Mann, auseinandersetzen, als sein Vaterland durch die schwersten Verbrechen des Faschismus geschändet wurde. In seinem Essay »Der Künstler und die Gesellschaft« schrieb Thomas Mann: »Der Künstler und die Gesellschaft. Ich frage mich, ob man sich klar darüber ist, vor welches heikle Thema ich dargestellt bin. Man weiß es, glaube ich, ganz gut und gibt sich nur die Miene der Unschuld. Warum heißt es nicht gleich der Künstler und die Politik? Da sich hinter dem Wort Gesellschaft doch das Politische verbirgt. Es verbirgt sich sehr schlecht dahinter, denn der Künstler als Gesellschaftskritiker, das ist ja schon der politisierte, der politisierende Künstler oder, um alles zu sagen, der moralisierende. Auf seinen vollen Namen gebracht, müsste das Thema lauten: Der Künstler und die Moral. Der Künstler und die Moral. Diese Worte könnten als Motto des ganzen schöpferischen Wirkens des hervorragenden zeitgenössischen polnischen Prosaikers Adolf Rudnicki gelten. Schon die ersten Vorkriegserzählungen des jungen Rudnicki zeigten eben dieses hohe ethische Niveau, das den Leser zu ernsten Überlegungen über den Sinn des Lebens und der Kunst anregte. Aber erst die furchtbaren Ereignisse, die der Krieg und die hitleristische Okkupation mit sich brachten, entwickelten in dem jungen Schriftsteller jene Kraft, die ihn zum Gewissen seiner Nation in dem von Thomas Mann definierten Sinne machte. Die Epoche der Öfen, nannte Rudnicki seinen noch unvollendeten Zyklus von Erzählungen über die Massenvernichtung von Menschen, genauer gesagt über die Vernichtung der polnischen Juden. Vor uns liegt ein dicker Band von Erzählungen aus diesem Zyklus unter dem Titel »Lebendes und totes Meer«. Die polnische öffentliche Meinung betrachtet das Erscheinen dieser Erzählungen von Rudnicki als ein äußerst wertvolles und nicht allein für Polen wichtiges literarisches Ereignis. Denn diese genialen Erzählungen, voll Gedankentiefe und weiser psychologischer und historischer Analysen, erschienen in einer Zeit, da im Westen verschiedene verlogene Memoiren und Erinnerungen faschistischer Verbrecher erscheinen, die ihre Schuld zu rechtfertigen und zu bagatellisieren suchen. Vielleicht wird ihnen der eine oder der andere Glauben schenken, aber ein wahrer Künstler spricht die volle, kompromisslose Wahrheit. Die Prosa von Adolf Rudnitsky wird für die Nachwelt die ganze Wahrheit über die Tragödie der Kriegsjahre und der hitleristischen Okkupation retten. Sie wird auch die Erhabenheit und das Heldentum, die in diesen unmenschlichen Zeiten gar nicht zur Seltenheit gehörten, vor der Vergessenheit bewahren. Man kämpfte um das Recht zum Leben, um seinen Platz auf der Erde, um die Würde, um Brot, um die Frauenehre. In Friedenszeiten begreift man nicht die Bedeutung und den Wert des Wortes. Man ist sich auch nicht bewusst, dass Menschen und Ereignisse in der Kunst verewigt werden müssen, wenn sie nicht verblassen sollen. Menschen starben in den Folterkammern, kamen auf tausende Arten ums Leben. Ihr letztes schweigendes Vermächtnis, ihre letzte Hoffnung war es, dass ihrer in Worten gedacht wird. Ein gefolterter Häftling, der starb, ohne seine Kameraden zu verraten, hatte den festen Glauben, dass im Volke ein lebendiges Herz schlägt, dass im Volke Augen wachen, die ihn sehen. Ohne den Glauben an diese Augen, die sehen, an diese Ohren, die hören, an das Herz, das schlägt, gäbe es vielleicht kein Heldentum. Eine alte Legende erzählt, dass die Sünden jeder Generation so groß sind, dass Gott immer wieder mit der Welt ein Ende machen will. Aber die Gerechten, deren es in jeder Generation nur zwei oder drei gibt, halten ihn davon ab. Diesen zwei oder drei Gerechten, die niemand kennt, verdankt die Menschheit, dass das Leben nicht ausgelöscht wird. In der Epoche der Öfen, in der Epoche des siegreichen Faschismus, lebte, litt und schrieb der polnische Schriftsteller Adolf Rudnitsky auf polnischer Erde. Der große, seinem Volk entfremdete deutsche Schriftsteller Thomas Mann lebte, litt und schrieb im Ausland. Auf zwei Weltenden kamen zwei Gerechte zu demselben Schluss, dass die Kunst nur dann wahre Kunst bedeutet, wenn sie zum Gewissen der Völker wird.
Das war eine Sendung aus dem Archiv über Adolf Rudnitsky aus dem Jahr 1956. Und damit sind wir am Ende des heutigen Magazins aus Warschau. Morgen lade ich Sie herzlich zu unserer Hörerpostsendung ein. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kamila Lutostańska. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.